Herzlich willkommen auch noch von meiner Seite. Schön darf ich heute hier sein, hier in Basel. Jakob hat mich gebeten, auf Schriftdeutsch zu wechseln. Also für euch ist das wahrscheinlich selbstverständlich, bei uns ist das meistens Berndeutsch. Ich selber bin kein Berner, bei mir ist es dann Zürichdeutsch. Aber die Leute verstehen mich. Genau. Aber für heute, wie gesagt, versuche ich es auf Hochdeutsch. Für mich nicht unbedingt die gewohnte Sprache zum Predigen, aber ich gebe mir Mühe. Kurz zu mir. Jakob hat es ja schon angetönt. Ich bin in Beauville in der Gemeinde angestellt. Wir gehörten früher zu Langnau und sind heute aber eine selbstständige Gemeinde, immer noch in Zusammenarbeit mit Langnau, vor allem was die Jugendarbeit betrifft. Genau, haben wir da viele Kontakte. Ich selber bin verheiratet und habe 2 Kinder, 11 und 7. Und ich arbeite nebenbei noch im Verkauf. Ich habe nur ein Teilzeitpensum in unserer kleinen Gemeinde, darum bin ich noch, in einem säkularen Beruf tätig, was mich auch immer wieder sehr bereichert, neue Inspiration geben kann. Und ich natürlich auch Kontakte mit Menschen habe, die nicht in eine Gemeinde gehen. Zur heutigen Predigt. Danke Jakob für das Lesen des Psalmes 51. Ich habe so gedacht, das ist ein wenig ein düsterer Psalm, so als Einstieg. Psalm 51, David, der sich hier vor Gott hinwirft und sein Vergehen ihm hinlegt. Und trotzdem, denke ich, ist es auch immer wieder Teil unseres Lebens. Wie gesagt, ich wollte eigentlich einleitend kurz auf diese Geschichte erzählen. Jakob hat das bereits getan für mich. Die meisten von euch kennen diese Geschichte, ist euch nicht unbekannt. David, der hier Ehebruch mit Bathseba begeht und Uriah, seinen Nachbarn, im Kampf umbringen lässt. Diese Geschichte oder diese Episode mit David und Bathseba ist ja eigentlich eingebettet in einen Krieg, in dem sich David befindet. Ist so wie ein Zwischenteil. Nachher heißt es dann auch wieder, wenn wir weiterlesen im Text im 2. Samuel ab Kapitel 2. Samuel, einfach nach diesem Ehebuch und dieser Geschichte geht es dann weiter mit dem Krieg. Ab Kapitel 12, 13 sehen wir dann dass David da sich eigentlich im Krieg befindet und zu dieser Zeit aber selber im Palast sich befand. Ich habe gesündigt gegen Gott, spricht David. Das sind seine Worte, ich habe gesündigt gegen Gott, kurz und bündig. Unumwunden bekennt David hier seine Schuld zu dem, was er getan hat. Wir können hier sagen, er redet sich nicht heraus, wie zum Beispiel König Saul es getan hat oder wie Adam ganz am Anfang der Bibel, sondern David, nachdem Nathan zu ihm kam und ihm vor Augen hielt, was er getan hat, bekannte David ohne einzuwenden seine Schuld. In vollem Umfang steht er zu dieser Schuld. Nicht nur gegen Bathseba und Uriah, sondern gegen Gott hat er gesündigt. Ehebruch und Mord ist ja eigentlich ungeheuerlich, wenn wir das hören, was David hier getan hat. Ich habe gesündigt gegen Gott. David weiß in dem Moment wahrscheinlich nicht, wie es weitergehen soll. Eigentlich nach Gesetz damals hatte er den Tod verdient. Er hat alle enttäuscht und seine Lebensaufgabe verraten. Also wir können festhalten, David befand sich hier an einem absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Und interessant ist ja, was er macht. Er wendet sich an Gott. Das klingt jetzt so selbstverständlich, aber er wendet sich an Gott. Er verzweifelt nicht, also Wie es ihm genau ging, das können wir nicht sagen, aber wir wissen, David wandte sich an Gott. Wir haben es gehört. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behältst in deinem Wort und rein dastehst, wenn du richtest. David erkennt seine Schuld, das, was er gemacht hat. Es tut ihm leid, wir erkennen das, glaube ich. David ringt mit sich. Jetzt habe ich wieder gewechselt, entschuldigen. Am liebsten würde David alles rückgängig machen. Das kennen wir vielleicht. Vielleicht würde er sich gern bewähren in dieser Situation, noch etwas Gutes rausholen, in der er sich so verfehlt hat. Für viele Menschen, ich denke auch für uns immer wieder, ist es sehr schwer, Fehler zuzugeben. Vielleicht sind es ja nur kleine Fehler. Grundsätzlich, das erkenne ich auch an mir, reden wir uns gerne heraus. Bestreiten, etwas dafür zu können. Bringen Erklärungen für das Geschehene. Ja, aber es war so und ich habe das gedacht und dann wollte ich. Und so werfen wir vielleicht einen Nebel über das Ganze, rechtfertigen uns selber, drehen Worte ins Gegenteil um oder geben womöglich noch einem anderen die Schuld. Vielleicht kennt ihr das. Könnt ihr jetzt durch die Reihen gehen und mal nachfragen. Dabei erkennen wir von David, dass Schuld zugeben, bekennen, erlösend sein kann. Ich denke, verschwiegenes Unrecht fügt einem Menschen großen Schaden zu. Ja, es zerstört die Seele und seine Integrität. David hingegen ist uns hier ein großes Beispiel. Er wird durch seine Reue zu dem, der er ist. Er behält seine Würde und er gelangt dadurch zu seiner wahren Identität. Ja, David ist hier einer, der fähig wird, diese Schuld zuzugeben. Und er ist einer, der die Stärke hat, zuzugeben, zu bereuen und die Verantwortung für seine Tat zu übernehmen. Er ist jemand, und das ist für mich der entscheidende Punkt, der an einem solchen Tiefpunkt sich Gott zuwendet. Selbst aus sich selbst hätte er es nicht geschafft. Seine Entscheidung, sich in dieser Situation nicht verzweifeln zu lassen oder Meinungen anderer Menschen einzuholen, ja, was soll ich denn nun? Nein, er wendet sich direkt an Gott. Herr, ich habe gesündigt, ich sehe ein. Er weiß, dass er sich bei Gott aufgehoben weiß, fühlt. Er weiß, dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Und er ist im besten Sinne demütig. David erkennt, ich brauche Gott, ich brauche dich. Ich habe gesündigt gegen Gott. Mit diesen knappen Worten können wir sagen, ist alles gesagt. Es ist die große Stärke Davids, das zuzugeben. Es ist befreiend und vorbildlich und es zeigt von Treue zu Gott. Er ist seinem Gott treu. Und er bleibt sich selbst treu. Und es ist der einzige Weg, wenn es weiterhin gut gehen soll. Nathan spricht ihm Gottes Vergebung zu. Wir haben es gehört. Wenn wir weiterlesen im Text, erfahren wir, dass Gott durch Nathan David Vergebung zuspricht. Der Herr hat seine Sünde hinweggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Also wir sehen einerseits, Gott vergibt. Gott ist gnädig, er ist barmherzig. Und er vergibt hier die Schuld von David. Sein Leben darf segensreich weitergehen. Ihm ist alles gegeben. Doch wir erkennen auch, Vergebung bedeutet in dem Falle nicht, dass David die Konsequenzen seiner Tat nicht tragen müsste. Vergebung bedeutet nicht, eine Tat zu verharmlosen. Es braucht weiterhin Aufarbeitung, es braucht die Beziehung mit Gott. Wir mögen uns hier fragen, und das ist da die große Frage, die der eine oder die andere sicher auch schon gestellt hat, warum muss dann hier der kleine, neugeborene Sohn sterben? David hat ja gesündigt. Ich möchte hier nicht auf diese Frage eingehen, aber ich möchte vor allem eines auch sagen, David wurde die Schuld vergeben. David darf weitergehen. Und das ist auch das Thema von meiner Predigt. Ich habe sie so überschrieben, im Weitergehen liegt Segen. David steht auf, das sehen wir später noch, er bleibt nicht am Boden, er steht auf, weil er sich zu Gott wandte. Gott gibt ihm die Kraft und er gibt ihm auch jetzt die Kraft, seine Konsequenzen dieser Tat zu tragen. Und wenn wir im Text lesen, David sucht, er ringt um Gottes Willen, er betet und fastet tagelang für dieses Kind, dass es doch nicht sterben müsste, obwohl Gott ihm ja eigentlich zugesagt hat, er wird sterben. Aber David fastet, er betet, er kommt nach Hause, legt sich über Nacht auf die Erde. Ja, er lässt sich nicht mal aufheben von den Ältesten des Hauses, er isst und trinkt nicht mehr mit ihnen. Er ringt um das Leben, mit Gott um das Leben dieses Jungen oder dieses Kindes. David hat verstanden, was es heißt, einzustehen, Verantwortung zu übernehmen. Er leugnet nichts mehr, im Gegenteil. So intensiv, wie es ihm möglich ist, setzt er sich mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele dafür ein, dass dieses Kind doch am Leben bleiben möge. Er hat sich geändert. Gott hat an ihm gewirkt. Er hat ein Gespür für die Dimension des Lebens, mit denen er eigentlich zu Beginn so leichtfertig umgegangen ist. David erlebt hier Heilung. Und doch wissen wir, dass am 7. Tag das Kind stirbt. Für sich wird David das akzeptiert haben, die damit verbundene Last und Trauer angenommen haben. Und nun heißt es, geht er zu Bathseba und tröstet sie. Auch ihr gegenüber übernimmt er Verantwortung für das, was geschehen ist. Ja, ich habe dich kommen lassen damals, obwohl du einen Mann hattest und obwohl er im Krieg war. Ja, ich habe ihn getötet. Ja, ich trage die Verantwortung und das aus dem Mund eines Königs. Ich trage die Verantwortung dafür, dass unser Kind nun sterben musste. Ich habe so vieles zerstört in meinem Egoismus. Ja, ich bin einer, der leider zu so etwas fähig ist. Was sind das für Worte? Es gehört, glaube ich, Größe dazu, das so sich einzugestehen und vor den anderen. Und es gehört auch Größe dazu, dass Bathseba fähig ist, sich das anzuhören. Vergessen wir sie nicht. Von David. Sie weicht ihm nicht aus, der zu allem steht, was er getan hat. Es gehört Größe dazu, zu sehen, dass er David jetzt begriffen hat, dass er sich gewandelt hat und dass Bathseba sich von ihm trösten lässt. Das, glaube ich, war nicht einfach für Bathseba. Ganz sicher nicht. Aber was hier passiert, denke ich, das ist Gottes Willen. Er möchte vergeben. Er möchte Versöhnung. Dass sich Menschen vergeben lernen und sich versöhnen, egal was passiert ist. Gott hört nicht auf, uns zu rufen, um uns zu werben. Und vielleicht können wir uns ja glücklich schätzen, wenn wir auch mal einen Nathan geschickt bekommen, der uns die Augen öffnet für das Leid, das wir vielleicht anderen angetan haben. Nachdem David Bathseba getröstet hatte, ging er wieder zu ihr, schlief mit ihr und sie gebar einen zweiten Sohn. Und den nannte er Salomo. Und der Herr liebte ihn. Wenn wir jetzt kurz ein bisschen zurückblenden, 2. Samuel 12, tut mir leid, 2. Samuel 11 ist, nein, es ist 12, Kapitel 12, die Verse 13 bis 18. Da sehen wir, dass David bekannte: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und der Herr vergab durch Nathan die Schuld von ihm und sagte ihm: Du wirst nicht sterben. Nach diesen Worten, heißt es, ging Nathan wieder nach Hause. Und wie wir gehört haben, ließ ja der Herr das Kind dann sterben. David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Und wie wir gehört haben, er fastete tagelang, schlief nachts auf dem Fußboden. Und seine Hofbeamten kamen und versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er sich nicht überreden. David tat alles. Und dann für mich eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Ich lese ab Vers 18. Am siebten Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, David mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. Schon als das Kind noch lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern. Sagten sie zueinander: Wie wird er sich erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun. Doch als David merkte, wie die Hofleute miteinander flüsterten, ahnte er, was geschehen war. Ist der Junge tot? Fragte er, und sie antworteten: Ja, er ist gestorben. Da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum, warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. Wir verstehen dich nicht, sagten seine Diener. Als das Kind noch lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint, doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder. David erwiderte: Solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben, warum sollte ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück, aber ich werde eines Tages zu ihm gehen. Als ich das erste Mal las, fragte ich mich wieder, das ist schon speziell, die Hofleute fragten ihn: Als das Kind noch lebte, lagst du am Boden, und als es gestorben ist, stehst du auf. Isst wieder, lässt dich verwöhnen, tust dir Gutes. Warum das? Ist schon eine gute Frage. Aber ich glaube, David hat hier auch erkannt, ja, Gott hat ja eigentlich zugesagt, dass das Kind sterben wird. Und trotzdem habe ich gehofft, dass der Herr barmherzig diesem Sohn gegenüber ist. Aber was David hier auch erkannte, ist, dass Gott trotzdem barmherzig bleibt, weil David ja weiterleben darf. Ihm sind seine Sünden vergeben. Es geht weiter. Eine wichtige Entscheidung, wenn wir auf unser Leben schauen. Ich denke auch an andere Beispiele. Josef im Gefängnis. Wir kennen auch diese Geschichte. Als er den Mitgefangenen die Träume deutete. Und als diese dann aus dem Gefängnis kamen, sagte Josef zu ihnen: Denkt an mich, wenn ihr wieder an den Hof kommt. Und diese haben ihn ja dann vergessen und er blieb weiter im Gefängnis. Josef machte weiter. Oder Mose bei seiner Führungsübergabe an Josua. Mose, der das verheißene Land nie selber gesehen hat. Aber er gibt weiter, mutig gibt er die Führung weiter. Oder die Verwerfung Sauls. Wir kennen vielleicht auch diese Geschichte, als Samuel um Saul trauerte. Samuel war traurig darüber, dass Saul von Gott verworfen wurde. Er trauerte um ihn. Da kam Gott und sagte zu ihm: Was weinst du? Ich habe schon einen neuen König gesalbt. Schon einen neuen König herausgesucht. Es geht weiter. Wir sehen, es ist eine Vorwärtsbewegung. Oder Elia in der Wüste. Er wollte ja nur noch sterben. Er legte sich hin, schlief ein, mit dem Wunsch, nicht mehr aufzuwachen. Aber Gott erhielt ihn am Leben. Steh auf, mach den weiten Weg zurück. Oder Paulus in seiner Verfolgung, der immer wieder verfolgt wurde und immer wieder aufstand mit Gottes Hilfe und weitermachte. Also wir kennen hier Segenslinien, die Gott uns gibt. Er gibt uns Kraft, wenn wir aufstehen in unserem Schmerz, in unserer Traurigkeit, in unseren schwierigen Lebenssituationen, wir uns an Gott wenden. Mir kamen noch zwei Beispiele aus unserer Zeit in den Sinn. Vielleicht ja, kennen die einen oder anderen Deborah Rosenkranz, die Sängerin, die deutsche Sängerin, die ja vieles erlebte in ihrem Leben, Schwieriges. Wir reden hier von Magersucht oder wir reden von Vergewaltigung und einfach schwierigen Situationen, die sie erlebte in ihrem Leben. Aber sie wandte sich zu Gott, als sie am Boden lag. So heißt es von ihr. Sie stand auf, weil sie Gott vertraute. Sie war schwach, aber Gott war stark und darum steht sie heute da und kann anderen Menschen Evangelium weitergeben. Oder mir kam Tobi Meyer in den Sinn, ein Sänger, der eigentlich ungeplant geboren wurde, wie er von sich erzählt. Der nicht gewollt war, ein nicht gewolltes Kind. Und heute steht auch er hier und verbreitet Evangelium, weil er sich nicht von dem aufhalten ließ, was über ihm ausgesprochen wurde. Er wandte sich an Gott und sie alle hatten gemeinsam, dass sie seine Nähe suchten, trotz vielleicht aussichtslosen Umständen. Ja, einige wollten sich sogar das Leben nehmen. Aber weil Gott sie suchte, weil Gott sie zog, weil Gott sie nicht aufgegeben hatte und sie ihm glaubten, standen sie auf, blieben dran und erleben heute Segen. Es mag in Situationen, in denen wir uns befinden, und da kann sich jetzt nun jeder selber von euch auch Gedanken machen, wo er oder sie gerade steht, schwer herausgefordert sein. Und es kann vielleicht wie ein Spott sich anhören, wenn ich jetzt hier sage, weiterzumachen. Es sagt ja auch niemand, und auch Jesus hat das übrigens nicht gesagt, dass es der einfache Weg ist. Aber je mehr ich selber in meinen Situationen Gottes Nähe suche und mir Gedanken darüber mache, entdecke ich, dass es der einzige Weg ist, der zum Leben führt oder auch zurückführt. Nicht ohne zwischendurch auch mal wieder gefühlt in die tiefsten Abgründe zu fallen. Aber wir dürfen wissen, wir fallen nie tiefer als in die starken und liebevollen Hände unseres Vaters. Also manchmal gehört im Leben dazu, dass wir auch mal stehen bleiben, schauen, was passiert hier eigentlich gerade genau. Vielleicht gehört ein Bekenntnis dazu. Wie David bekennen, ich habe gesündigt, bin schuldig geworden vor dir, Herr. Und dann heißt es aber auch wieder aufzustehen. Mit Gottes Hilfe, mit seiner Stärke weiterzugehen. Nicht aus uns selbst, versteht mich richtig. Sondern weil Gott stark ist, ist es uns möglich, weiterzumachen. Und was mir selber auch dabei immer wieder helfen kann, ist, trotz meinen vielleicht momentan unbeantworteten Fragen für andere da zu sein. Nachzufragen, hey, wie geht es dir? Wo kämpfst du gerade? Kann ich für dich beten? Wo kann ich vielleicht praktisch helfen? Also trotz meinen unbeantworteten Fragen mich in andere investieren. So wie Josef im Gefängnis, auch er hatte unbeantwortete Fragen. Warum sitze ich hier im Gefängnis? Ich habe doch nichts getan. Trotzdem investierte er sich in seine Mitgefangenen und erlebte am Schluss Segen. Oder wie Jesus selbst am Kreuz noch die Kraft fand, zu dem einsichtigen Verbrecher zu sagen, auch du wirst heute mit mir im Paradiese sein. Wer weiß, was Gott gerade durch dadurch in und durch dich für Wunder bewirken kann, wenn wir trotz allem aufstehen und weitermachen. Ich möchte uns alle dazu ermutigen, in erster Linie immer Gott zu suchen. Das klingt manchmal ein bisschen selbstverständlich, wir wissen ja das und trotzdem erleben wir vielleicht selber immer wieder, wie wir die Hilfe woanders suchen zuerst. Mögen wir uns wie David in unseren Abgründen, in unseren schwierigen Situationen direkt zu Gott wenden. Ihn suchen. Und dann erleben, wie Gott uns führt, wie Gott uns herausführt. Manchmal geht das länger, manchmal kürzer. Aber wir dürfen wissen, Gott ist mit uns. Ich möchte enden mit den Worten, die David sprach, die ich vorher schon gelesen habe. Solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben, warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück, ich aber werde eines Tages zu ihm gehen. Dann ging David zu seiner Frau Bathseba und tröstete sie. Er schlief mit ihr und sie brachte wieder einen Sohn zur Welt. David nannte ihn Salomo, der Friedliche. Der Herr liebte das Kind, darum gab er dem Propheten Nathan den Auftrag, hinzugehen und dem Jungen einen zweiten Namen zu geben. Das heißt dann, wenn ich das richtig ausspreche, Jedida, Liebling des Herrn. Also die Segenslinie geht weiter. Weil David Gott suchte und sich nicht an seiner Schuld nicht verbittert wurde. Und das wünsche ich auch uns immer wieder, trotz allem, was vielleicht passiert oder wo wir uns verschuldigen. Amen.